Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Das hat jetzt in dem Fall einfach nur ganz klar damit zu tun, dass es so eingeschworene Gemeinschaften gibt und da kommst du als Neuer nicht so richtig rein. Also gewachsene Strukturen, die dann so sind, weil sie über Jahre sich entwickelt haben und dann hast du eigentlich gar keine richtige Chance, da reinzuwachsen.
Und Dr. Burak Yildirim.
Und deshalb ist es eben umso wichtiger, dass diejenigen, die Erfahrung haben, nämlich mit der Präpandemiezeit und dann eben jetzt auch mit der Postpandemiezeit, dass man diese Erfahrung versucht, an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben und auch aktiv eben darauf hinzuweisen.
Also ich bin nachhaltig immer noch begeistert von deiner Tochter und der Dubai-Schokolade. Es lässt mich nicht los, lieber Burak. Hallo zurück im Podcast.
Hallo, welcome back. Ja, das hast du dir gemerkt, ne? Von letzter Woche.
Boah, auf jeden Fall. Gibt's noch, hast du noch was da oder ist es alles aufgegessen eigentlich?
Nein, ich habe noch was da. Da sind ja, ja. Ich sage, da sind ja so das 250 Gramm, das ist ja schon ein Oschi. Und da gibt's dann wirklich immer nur so ein kleines Stück. Die passt da auch auf. Ich meine, die ist auch teuer. Also auch jetzt die sind ja handgemacht. Die Zutaten und so weiter. Also das ist schon teuer. Gerade die Pistaziencreme, muss man schon sagen, lassen die sich die Hersteller mittlerweile auch gut bezahlen. Und dementsprechend gibt's da immer nur so ein kleines Stück. Wobei, das Ding hat auch echt PS, ne? Also wenn du da mal so ein kleines Brikettstückchen da isst, da ist schon was hinter. Aber lohnt sich, ne? Ich wusste, warum ich Kinder haben wollte. Damit die mir einfach Dubai-Schokolade machen.
Fantastisch. ja. Kinder werden irgendwann auch Jugendliche und Jugendliche haben es zumindest laut einer aktuellen Studie. Und zwar der neuen YES-Studie zur Jugendgesundheit, nicht so richtig einfach. Und es ist so, dass es eine neue Befragung, an der auch erstmalig weiterführende Schulen teilgenommen haben. Das sind Warnsignale, die da gesendet werden. Und dementsprechend habe ich gedacht, komm, lass uns doch einfach auch mal über die Jugend reden und lass uns doch auch mal über die reden, die augenscheinlich wahnsinnig einsam sind. Und das ist was ich ganz schlimm finde, wir kennen das von älteren Menschen, die deshalb einsam werden, weil einfach auch viele um sie herum nicht mehr sind und weil Familie vielleicht auch weg ist oder irgendwo anders lebt. Aber dass es eine junge Generation ist, dass Jugendliche sind, bei der man sagen muss, Alarmstufe rot, eine Generation wird immer einsamer. Das ist schon eine andere Qualität. Wenn wir da einsteigen gleich, wird es bestimmt einfach auch das ein oder andere geben, wo wir schon mal drüber gesprochen haben und wahrscheinlich aber auch dann nochmal so ein paar Ansatzpunkte, die wir beide auch erlebt haben oder die wir auch als Unternehmer miterleben oder als Menschen. Bevor wir da aber jetzt wirklich so ins Eingemachte gehen, wie war der Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war wunderschön.
Gab es wieder Dubai-Schokolade, eine neue? Oder?
Es gab Dubai-Brezel. der war wunderschön, weil, du weißt, jetzt kommt die schönste Zeit des Jahres. Oder wie ich immer gerne sage, it's beginning to look a lot like Christmas. Und ich durfte das erste Mal mit der Family an der Eröffnung eines Weihnachtsmarktes teilnehmen, weil ich bin absoluter Weihnachtsjack. Also jetzt nicht mit Schmücken und so, das nicht, das übernimmt dankenswerterweise meine Frau und die Kinder, die ich finde das auch ganz toll. Aber ich finde diese Weihnachtsatmosphäre gigantisch. Also das ist wirklich, ich liebe das. Ich liebe das einfach, ne? Und deshalb finde ich auch Weihnachtsmärkte ganz toll. Ich mag zwar dieses leider nass-kalte, was wir nun mal in Köln oft haben, nicht so sehr. Aber trotzdem, die Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt finde ich super. Und dieses Jahr Und meistens nehmen wir uns vor, immer zum Weihnachtsmarkt zu gehen und schaffen es dann nicht und sind dann verwundert, dass die abbauen nach einer gewissen Zeit. Und dieses Jahr war es halt so, dass wirklich zum ersten Tag des Marktes der Engel in der Innenstadt von Köln am Neumarkt hatten wir eine Einladung von den Veranstaltern, die den Markt organisieren, zur Eröffnung. Und da waren wir. Und es war top. Es war einfach wunderbar. Und da gab es unter anderem eben auch Dubai-Brezel. Und letztendlich nichts anderes als ein bisschen handelsübliche Brezel mit Schokolade und Pistaziencreme. Hat natürlich dann auch ein paar Euro mehr gekostet als die normale Brezel daneben. Und deshalb hatten wir das Thema Dubai-Schokolade tatsächlich auch in dieser Woche wieder.
Ich kann das überhaupt nicht glauben, ehrlicherweise, dass das so ein Thema ist und dass das so groß ist vor allen Dingen. Also es ist ja bei dir auch wirklich angekommen längst, also in der Familie sowieso, das haben wir gehört. Mhm. Jetzt ist es aber auch auf dem Weihnachtsmarkt angekommen. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht probiert.
Ja.
Irgendwo sträube ich mich auch dagegen, weil es einfach auch so ist, es ist ein bisschen Pistazienmatsch drin, es ist ein bisschen Schokolade, es ist ein bisschen... Also das sind ja alles so Zutaten, wo du so denkst, so, ja, gut, dass ich Sport mache.
ja, aber auf jeden Fall, braucht man auch. Die haben schon ein paar Umdrehungen, die Dinger.
So, naja, aber ich kann das, also Weihnachten kann ich sehr gut verstehen. Also bin da auch fürchterlich empfänglich für, ich bin da aber auch, also bei mir ist es so, dass ich wirklich ich habe da auch einen Trick gefunden, wie das geht, aber mein Weihnachtsbaum oder unser Weihnachtsbaum, der muss auch wirklich bis unter die Decke gehen. Und zwar, da darf ein Zentimeter dazwischen sein, vielleicht noch, von Kronenspitze bis Decke. Und dann gibt es aber ein Verfahren hier im Haus, wie das auch gewährleistet werden kann, dass der Weihnachtsbaum genau bis unter die Decke geht. Das ist ein bisschen tricky, aber es gibt so den einen oder anderen Trick. Und ja, deshalb kann ich es gut nachvollziehen. Also vor Weihnachtszeit,
ja,
mehr geht nicht.
Also war auf jeden Fall ein schöner Auftakt. Mhm. Und jetzt bereiten wir uns die nächsten Wochen mal schön darauf vor und essen uns einen kleinen Ranzen an und dann gucken wir mal wieder.
Wie es dann im Frühjahr weitergeht.
Auf jeden Fall. Und wie war deine Woche? Wie geht's dir?
Es geht gut und ich habe einen Mental Health Moment der Woche, der gar nicht so, also eigentlich gar nicht so spektakulär anmutet, aber finde ich dann doch wahr für mich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, wenn man so relativ viel und regen und regelmäßigen Kontakt hat und plötzlich ist dieser Kontakt weg oder nahezu weg. Also wird deutlich weniger. Nicht weg, aber irgendwie so, dass du dir die Frage stellst, ist da irgendwas? Was ist los? Ist da irgendwas nicht ausgesprochen von irgendwas, was ich nicht weiß oder nicht mitbekommen habe und keine Ahnung. Und du überlegst dir so, je länger das geht, spreche ich da jetzt jemanden drauf an oder empfinde ich das nur so? Also ja. Und irgendwann machst du es dann. Und so war es dann bei mir, bei einem Familienmitglied. Da gab es ganz viel Austausch, da gab es ganz viel FaceTime, da ganz, ganz viel, keine Ahnung, Kontakt und auch physisch. Und dann plötzlich ebbte es sowas von ab. Ich dachte, warte mal, das kann ja nur irgendwas nicht sein. Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe dann einfach gefragt. Völlig verrückt. Und es kam, nö, ach, wir sind jetzt da und davor waren wir da und dann war das los und jenes war los und nö, ist einfach, so ist das Leben einfach. Puff, und du denkst so, pff, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, da ist wirklich irgendwie Gefahr im Verzug und ich krieg's nicht mit, so lange, bis ich dann dumm nachfrage. Und das war ein schöner Mental Health Moment der Woche, weil sehr viel Anspannung abfiel, die so latent immer irgendwie da war. Und ich dachte so, oh, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, dann auch nachzufragen. manchmal ist es ganz gut, einfach rechtzeitig nachzufragen. Dann muss man sich nicht so viele Gedanken machen.
Ja, man musste aber auch den Mumm haben, weil ja, das hätte ja auch in die andere Richtung gehen können, ne? Und dann wäre doch was gewesen und dann wäre man irgendwie vielleicht eher in der Situation gewesen, hätte ich mal nicht gefragt.
Ja, oder muss ich mich damit doch noch auseinandersetzen? Und ja. Verdammt, ja. Kurz vor Weihnachten, bevor man auf den Weihnachtsmarkt geht und du bei Brezeln isst. Verdammt. Ja, also die neue YES-Studie zur Jugendgesundheit. Wer hätte das geglaubt? Ich jedenfalls nicht, dass Jugendliche sich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig einsam fühlen. Und diese YES-Studie, die in Zusammenarbeit mit 14 Organisationen aus dem Gesundheitswesen durchgeführt wurde und untersucht seit dem Jahr 2000 die Gesundheit von Jugendlichen. Und 23 wurde die Studie erstmals dann auch auf die Euroregio Rhein-Maas-Nord ausgeweitet. Also das heißt in NRW, Gebiet Krefeld und weiter. Und 25.000 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren wurden anonym befragt. Und neben so ein paar Sachen wie Gesundheits- und Risikoverhalten ist dann eben auch dieses mentale Wohlbefinden abgefragt worden. Und die Tops waren Einsamkeit und Leistungsdruck, haben sich richtig negativ ausgewirkt. Und Ergebnisse zeigen, dass über ein Drittel der Jugendlichen von psychischen Belastungen berichten. Und ich glaube, bevor mal Jugendliche über ihre psychische Belastung sprechen, da muss dann schon, also die Hürde ist, glaube ich, relativ hoch. Und jetzt kann man natürlich, es wird fortgesetzt, diese Studie, jetzt kann man natürlich auch mutmaßen, warum ist das so, was wirkt da auf Menschen? Das sind alles Themen, die wir schon auch ein paar Mal miteinander besprochen haben. Dazu gehört natürlich logischerweise auch die Nutzung des Netzes. Dazu gehört auch, dass das Gemeinschaftsgefühl so nicht mehr in der reinen Form da ist, sondern dass viele mehr für sich selbst machen. Dass die Community oder der Community-Gedanke, wenn dann eben in den sozialen Netzwerken gelebt wird, dass es auch einen Bereich gibt von E-Gaming zum Beispiel. Das heißt also, die gesamte Digitalisierung ist ein Punkt, aber der andere ist ganz sicher auch die finanziellen Möglichkeiten, die deutlich geringer werden. Also wenn man dann ein paar andere Studien noch liest, ich habe einfach mal so ein paar Sachen quer gelesen, auch jetzt für diese Folge, und du stellst fest, dass das, was wir in anderen Generationen als völlig normal empfunden haben, nämlich, dass wir verrückterweise auch mal so kulturell was miteinander machen, dass wir im Freundeskreis was miteinander unternehmen, dass wir gemeinsame Urlaube machen oder gemacht haben. Also so alles so Rituale und Dinge, wo es immer auch um Gemeinschaft ging, findet in jungen Generationen so auf diese Art und Weise gar nicht mehr statt. Das heißt also auch gerade dann in den urbanen Gebieten, und streckenweise auch in den ländlichen Gebieten, aber in den urbanen Gebieten, also städtischen Gebieten, noch mehr zu erwarten natürlich, die Anonymität, die da auch gepflegt wird, ist es etwas schlimmer. Und ich frage mich aber, wenn es eine so große Zahl ist von Jugendlichen, die sich so belastet fühlen, was bedeutet das? Und wie erlebst du das? Du hast ja schon Kinder, die jetzt schon etwas größer sind, in den Bereich der Jugendlichen kommen. Kannst du sowas auch als Vater mit beobachten? Und wenn, wie sieht das aus?
Also ich glaube, als Elternteil im Allgemeinen und jetzt vielleicht in meiner Situation im Speziellen muss man natürlich schon die Antennen aufrichten und scharf schalten, das nicht zu verpassen. Ich glaube, auch als Elternteil hat man so seine eigenen Themen, ob das jetzt berufliche Themen sind, organisatorische, eben aber auch soziale Kontaktthemen, um die man sich kümmern muss, Hashtag WhatsApp-Gruppen und so weiter, dass man natürlich auch Gefahr laufen kann, dass man das nicht mitbekommt. Also du hast es schon angesprochen, 2 meiner 3 Hasenzähne sind ja schon in dieser Altersgruppe. Und demzufolge werden die natürlich schon mit Argusaugen, jetzt nicht wegen der Studie, sondern insgesamt, weil die in einem sehr interessanten Alter sind, beäugt. Aber wir haben halt, muss man auch ehrlich sagen und auch ehrlich zugeben, man hat als Elternteil wirklich wenig Zugriff auf die Kinder. Rein jetzt mal quantitativ betrachtet. Wenn du dir vorstellst, die stehen morgens mit dir auf. Wenn du Glück hast, wird noch zusammen gefrühstückt. Aber das ist auch schon in einigen Haushalten gar nicht so Usus. Sondern ne, man steht auf, wäscht sich, kommt runter, guten Morgen. Hier ist die Brotbox und du musst los. Also wie gesagt, wenn man schon, das ist meiner Meinung nach ein Privileg, die Möglichkeit hat, zusammen zu frühstücken, dann macht man das. Danach sind die Kinder aber 6 Stunden, 7 Stunden, je nachdem, offene Ganztagsschule oder was weiß ich, teilweise bis zu 8 Stunden in der Schule. Dann kommen sie, wenn sie dann noch sportliche Hobbys haben, mit Vereinszugehörigkeit, dann sind sie nochmal 1,5 bis 2 Stunden an 2, 3 oder 4 Tagen die Woche nochmal beim Sport. Und dann wollen die sich als Jugendliche in der restlichen Zeit ja dann auch zum Beispiel mal in ihr Zimmer zurückziehen. So, und dann ist es wirklich echt eine ganz, ganz kleine Zeit, die du mit deinen Kindern verbringst, aktiv. Nicht einfach nur nebeneinander und im selben Haushalt, sondern wirklich aktiv, kommunikativ, mit Anfassen, mit helf mal kurz, pack mal mit an, whatever. Oder von mir aus auch zusammen mal einen Film gucken. Also das muss schafft man heutzutage auch nicht mehr so ohne weiteres. Und deshalb kann so ein Kind oder in dem Fall ein Jugendlicher oder eine Jugendliche dann tatsächlich auch in einem Haushalt mal durchrutschen. Und deshalb denke ich, ist die Studie vor allen Dingen für Eltern wichtig, weil sie letztendlich, das muss man, denke ich, in der Form sagen, im Grunde ein Hilferuf ist der Jugendlichen. Und du hast die Zahlen eben genannt, das ist keine Randgruppe, das ist auch kein Randproblem, ne, wo man sagt, ja, das betrifft 0,3% der Jugendlichen und gut ist, sondern im Gegenteil, ne, das ist eine Riesenwucht, die sich aufbaut und mitunter vielleicht sogar von Jahr zu Jahr mehr wird. Und deshalb ist es schon sehr wichtig, mindestens präventiv zu handeln, wenn man der Meinung ist, dass die eigenen Kinder nicht dazugehören, aber auch die Jugendlichen zu stärken und ihnen eben den Raum und die Möglichkeit zu bieten, sich dann auch innerhalb der Familie und innerhalb des sozialen Umfelds zu öffnen und ihnen die Möglichkeit gibt, sich ja im wahrsten Sinne des Wortes zu erholen.
Also ich habe diese Einsamkeit das erste Mal auch im Familienkreis mitbekommen und war total getroffen davon, weil gar nicht so richtig erkennbar war, dass jemand einsam ist. Und das ist ja auch etwas, was man, womit man jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt hausieren geht und sagt so, ja, ich bin für mich einsam. Da muss schon ein bisschen mehr passieren, damit dann auch Menschen diesen Schritt gehen und das auch kundtun. Ich habe das lange Zeit einfach gar nicht mitgekriegt, weil ich einfach auch nicht wusste, dass jemand da einfach auch eintaucht in, wenn du willst, ein Stück weit auch eine Parallelwelt, die auch einsam gemacht hat. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn du gerade im städtischen Bereich zu Hause bist, dann ist es ganz oftmals so, dass Menschen auch so von Städten auch ein Stück weit geschluckt werden. Denn das, was du so auf dem Land hast oder in ländlicheren Gebieten, da ist der Community-Gedanke noch ein bisschen anders und größer. Da guckt man schon mal irgendwie auch so, also typisch Nachbarschaftshilfe. Das existiert ja in vielen Teilen noch. Das hast du in Großstädten, finde ich, überhaupt gar nicht mehr so richtig, dass man sich auch mal kümmert um den Nachbarn oder mal fragt, brauchst du noch ein Ei? Ich gehe in den Supermarkt oder keine Ahnung. Also so dieses ganze soziale Gefüge, das Brennglas mehr und mehr auf sich selber, wo ich will es mal so ein bisschen dramatisieren, wo der Einzelne zählt und alles andere gar nicht mehr so richtig wirklich wichtig ist, das finde ich schon krass. Also das finde ich schon auch wirklich eine neue Welt und ich finde es bedrohlich, ich finde es traurig, ich finde es in dem Fall von dem Familienmitglied auch gefährlich, weil in dem Fall war es eben so, dass sich jemand einfach auch komplett zurückgezogen hat und du dann einfach auch dieser Schritte rein, dann auch in der Depression, über die wir ja hier oftmals gesprochen haben, weil Einsamkeit natürlich einfach auch depressiv macht. Das ist ein fließender Übergang. Und ich glaube, genau das ist es, was ja auch so hinter dieser Studie steckt, dass man da auch Sorge hat, dass Menschen da, junge Menschen sich so komplett verlieren und keinen Weg finden, da rauszutreten. Und ja, deshalb finde ich sehr spannend, also gerade bei Menschen, die so Kinder haben, die eben jugendlich sind oder vielleicht noch ein bisschen jünger, wie da die Entwicklung ist und was sie dagegen tun und was vor allen Dingen ist dagegen zu tun. Das finde ich eine spannende Frage. Hast du Ideen?
Jetzt ist die Frage, woher diese Ideen kommen. Weil ich glaube, Ideen kann man in diesem Fall nur haben, wenn man auch irgendwo Erfahrung hat. Aber ich kann es ja zumindest mal aus meiner Warte dahingehend darstellen, dass man sich als Elternteil schlussendlich auch oft einen Riesenkopf macht um Dinge, die gar nicht da sind. Weil man wünscht sich ja für die eigenen Kinder eben, dass sie ein soziales Umfeld haben, Freunde haben, sich treffen, quatschen, telefonieren, Nachrichten schreiben und so weiter und so fort. Aber vergessen dabei, meiner Meinung nach, dass eben Jugendliche auch Pausen brauchen. Und deshalb ist die Frage, wenn sich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche zurückzieht, ist das dann schon Einsamkeit? Oder ist es meiner Meinung nach das genaue Gegenteil dessen, nämlich Alleinsein? Weil für mich ist es so, Alleinsein und Einsamkeit, das ist nicht dasselbe oder ist nicht das Gleiche, bevor ich hier von meinen Lehrern, ehemaligen Lehrern ermahnt werde, sondern ich finde, das sind völlig unterschiedliche Konzepte. Einsamkeit tut weh. Also Einsamkeit ist meiner Meinung nach schmerzhaft, vor allen Dingen, wenn man auch gezwungen wird, allein zu sein. Aber wenn man freiwillig, selbst gewählt, aus freien Stücken allein sein möchte, dann kann das auch fruchtbar sein. Ich hatte diese Phasen als Jugendlicher. Ich hatte meine Schule, ich habe Fußball gespielt, aber ich hatte Phasen, ich habe zwei Brüder, aber ich hatte Phasen, wo ich einfach allein sein wollte. Und das hatte nichts mit Einsamkeit zu tun. Und obwohl ich das weiß, wie ich damals war und mich jetzt im Nachhinein entwickelt habe, wird man bei den eigenen Kindern ein bisschen unruhiger. Zum Beispiel, wenn man, so wie wir, drei Kinder hat, die ein unterschiedliches soziales Umfeld haben, allein schon, ne, weil zwei Mädels, unterschiedliches Alter, ein Junge, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Interessen, bla bla bla. Aber du siehst dann, meine Güte, der oder die bewegt sich ständig, ist und die ganze Zeit unterwegs auf Trab, auf Achse und ständig in Kontakt mit irgendwelchen Leuten. Und dann hast du auf einmal ein Kind dabei, das sich gerne zurückzieht, aber jetzt nicht unglücklich wirkt. Im Gegenteil, also ne, am Leben teilnimmt, so, also sofort in eine soziale Interaktion eintritt, gesprächig ist, glücklich wirkt. Und du machst ja als Elternteil die Gedanken und denkst, ja, warum trifft der sich denn jetzt nicht noch irgendwie in seiner Freizeit mit seinen Freunden? Warum ruft der nicht einen an und dann treffen die sich zum Kicken? Oder fahren in die Stadt? Oder gehen ein Eis essen? Und dann fragst du zweimal, dreimal, viermal das Kind. Und das Kind antwortet, ja, weil ich keinen Bock habe. So, und dann machst du dir Gedanken, dann machst du dir einen Kopf, weil das stimmt irgendwas nicht. Ja, nee, ganz einfach. Das Kind hat keinen Bock. Das will sich nicht mit jemandem treffen, weil es hat in der Schule schon seine Freunde getroffen, im Verein beim Sport seine Freunde getroffen. Dann haben die Freunde auch noch über die sozialen Netzwerke, WhatsApp und wie sie alle heißen, auch noch ständig Nachrichten geschrieben. Das Kind hat keinen Bock. Das will einfach für sich sein. Und ich glaube, diese Konzepte Alleinsein und Einsamkeit, die muss man auch als Elternteil versuchen, voneinander zu trennen, weil sonst könnte man seinem Kind unnötigerweise auch negative Gedanken eintrichtern. Dass das Kind irgendwann denkt, ja, die fragen mich ständig, irgendwas scheint nicht mit mir zu stimmen. Da muss man meiner Meinung nach auch ein bisschen aufpassen, weil eben nicht jeder Jugendliche, der dann sagt, ich gehe mal hoch in mein Zimmer, depressiv ist oder Angststörungen hat. Sich isoliert fühlt, ne? Sondern manchmal ist es, um es nochmal zu wiederholen, einfach die Lustlosigkeit, weil der ganze Tag eigentlich schon voll gebrummt ist und man eben dann die ein oder andere Stunde für sich sein möchte oder auch ein individuelles Hobby hat oder sich um seine Tiere kümmern möchte oder Musik machen möchte, Musik hören möchte und so weiter. Wenn letztendlich ein Mangel an sozialen Bindungen da ist, wenn man das Gefühl hat, dass sich ein Kind tatsächlich auch unwohl fühlt oder letztendlich sogar sagt, ja, ich habe schon so oft den angerufen und die und ihr eine Nachricht geschrieben und da kommt nie was zurück und ich werde nie zu einem Geburtstag eingeladen. Das ist was anderes. Da muss man sofort zur Stelle sein. Aber Tipps ist halt dahingehend schwierig, weil ich denke, es ist halt auch ein großes, wenn wir auf die Studie zurückkommen und auf die Ergebnisse aus der Studie, ist es natürlich in erster Linie auch ein großes psychologisches Thema und bedarf dann letztendlich auch einer psychologischen Betreuung. Und das meine ich jetzt nicht im Hinblick auf medizinisch-psychologisch im Sinne von medikamentös oder sonstigem, sondern letztendlich, dass man das als vielleicht psychisches Problem wahrnimmt und dann versucht, in der Gruppe mit den Eltern zusammen, mit den Lehrern zusammen, weil Schule nun mal ein sehr, sehr großer Aspekt ist, dem gegenzuwirken.
Als ich die Studie durchgelesen habe, sofort ein Kind im Kopf gehabt, deren Eltern jetzt neulich erzählt haben, dass sie auch aus einer Gegend wegziehen wollen, weil nämlich genau das passiert ist, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, nämlich dass die Eltern, das Kind, versucht haben, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, damit andere sich mit der Tochter treffen. Und da kam einfach so gut wie kein Ergebnis zustande, keine Response. Das ging so weit, dass sich alle gefragt haben, und so, ist das, woran liegt das? Liegt das an uns? Liegt das an denen? Liegt das an der Art und Weise, wie wir leben? Liegt das an, keine Ahnung. Das sorgte für massive Überlegungen innerhalb der Familie. Da war also insgesamt kein Stein mehr auf dem anderen, um das mal ganz klar so zu sagen. Und wenn dann was dazwischen, zwischen Kind und Jugendlich, sagt, ich fühle mich einsam. Wie brutal bitte ist das als Elternteil? Also es ist ja gut, dass es erstmal fällt, dieses Wort Einsamkeit. Es ist gut, dass man darüber überhaupt spricht. Aber was ist das für eine Botschaft, bitte? In ganz, ganz jungen Jahren. Wo man sich dann vielleicht auch fragt, so, ist das cool, wie wir leben? Wo sich bestimmt auch Eltern dann fragen, kommen wir unserer Verantwortung nach? Ist es so, dass wir vielleicht dann doch zu egoistisch sind? Ist es so, dass wir nochmal überdenken müssen, oder das gesamte Lebenskonzept überdenken müssen? Also da kommt dann plötzlich ein Stein ins Rollen, der richtig groß wird. Und wo sich eine gesamte Familie überlegen muss, ist das jetzt so, dass wir da eine Konsequenz ziehen müssen? Ist bestimmt so. Ich glaube, das wirkt ja auf alle, ne? Also nicht nur auf das betroffene Kind, sondern das auf die gesamte Familie. Mich hat das, als ich das erfahren habe, fassungslos gemacht, weil ich gar nicht glauben konnte, dass das passieren kann, so krass. Und ich übertreibe nicht, wenn einfach es dann auf der anderen Seite des Telefonhörers sehr, sehr still wurde. Und das hat jetzt in dem Fall einfach nur ganz klar damit zu tun, dass es so eingeschworene Gemeinschaften gibt und da kommst du als neuer oder anderer nicht so richtig rein. Ne? Also sowas gibt es ja durchaus auch. Also gewachsene Strukturen, die dann so sind, weil sie über Jahre sich entwickelt haben und dann kommst du da irgendwie, stößt du dazu und hast eigentlich gar keine richtige Chance, da reinzuwachsen. Und ich weiß nicht, was mit dieser Gesellschaft los ist, aber ich habe den Eindruck, dass das vor ein paar Jahren noch anders war. Und ich rede jetzt nicht von vor 30 Jahren, 20 Jahren oder 10, sondern von ein paar Jahren, dass es anders war. Und ich habe keine Idee, warum, und das sagt ja auch die Studie, die über die letzten 20 Jahre dann gelaufen ist und die weitergeführt wird, dass das eine Entwicklung genommen hat. Das war mal anders. Und ich habe keine so richtige Idee und ich glaube, niemand weiß es bisher auch, weil das einfach auch sehr diffizil ist, wie das gekommen ist.
Also ich glaube, in der Studie wird ja unter anderem auch nochmal Bezug genommen auf die Pandemiesituation und dass man schon das Ganze auch als Verstärker wahrgenommen hat. Und ich glaube, da wird es auch wenigen jetzt schwerfallen, sich diese Zeit noch mal vor Augen zu rufen. Wenn man etwas reflektiert, dann eben auch ja Situationen oder Phasen vor Augen zu haben, wo man halt schon irgendwo auch sozial isoliert wurde, gezwungenermaßen. Ich will das Fass nicht immer aufmachen, ob medizinisch notwendig oder nicht. Ich glaube, dass diese Frage ist mittlerweile klar beantwortet, egal ob es jetzt irgendwelche Aufarbeitungen öffentlicher Art gibt oder nicht. Aber ich glaube, wer einigermaßen klaren Verstandes ist, der weiß, wie das Thema zu verstehen ist und auch sollte. Und aber das hat sicherlich nochmal überhaupt, dass man sich bewusst wird, auf der einen Seite, wie wichtig soziale Verbindungen, soziale Kontakte sind, und zwar haptische, also ne, nicht nur rein digitale, weil digitale Kontakte hatten wir zu dem Zeitpunkt ja jede Menge. Und trotzdem hat man sich einsam gefühlt. Und weil man sich sehen wollte, man wollte sich berühren, man wollte wieder zusammenkommen, und hat es aber nicht geschafft, streng genommen aus der Postpandemie-Zeit letztendlich die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu sagen, ja, denk doch mal darüber nach, wie es war, und wir durften viele Dinge, wir durften uns nicht sehen und so, wir durften uns nicht anfassen, etc. Und das war eine furchtbare Zeit, und jetzt dürfen wir das ja alles wieder. Wir sind in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen digital, immer noch in der Pandemiezeit. Das siehst du ja daran, alleine schon, wenn man mal so ein Gefühl oder ein Blick, wenn man durch die Straßen läuft, mal in Restaurants wirft, in Cafés, oder wo Jugendliche oder insgesamt auch Erwachsene zusammensitzen und mindestens einer in der Gruppe hat ständig sein Handy in der Hand, ne? Und also wir sind leider Gottes noch in dieser Isolation fast gefangen, und wenn man in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden ist, sich als Jugendlicher irgendwo ja auch etablieren sollte oder durfte, ne, ein bisschen das Gefühl bekommen hat, ey, ich kriege erwachsene Züge, nicht nur erwachsene Hormone. Und dann, glaube ich, sind viele Jugendliche, könnte ich mir vorstellen, noch in dieser Zeit gefangen und finden da irgendwo auch nicht raus. Und deshalb ist es eben umso wichtiger, dass diejenigen, die Erfahrung haben, nämlich mit der Präpandemiezeit und dann eben jetzt auch mit der Postpandemiezeit, dass man diese Erfahrung versucht, an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben und auch aktiv eben darauf hinzuweisen. In einigen Phasen, einigen Themen, was die Pandemiezeit angeht, habe ich das Gefühl, man will das verschweigen, totschweigen. Also, weil bei bestimmten Dingen schämen wir uns ja im Nachhinein. Wir haben uns auch bei bestimmten Dingen während der Zeit schon geschämt. Aber wir möchten eigentlich nicht darüber sprechen. Wir möchten das irgendwo abgehakt wissen. Aber das Problem ist, dass wir das vielleicht als Erwachsene können. Wir können das eventuell ausblenden. Aber ich glaube, für ein Kind oder für einen heranwachsenden Jugendlichen ist das echt schwer, weil einfach die Erfahrung nicht da ist. Und da müssen wir, wie ich finde, da müssen wir wirklich initiativ sein. Und nochmal, dieser Studie, du hast es am Anfang gesagt, die fliegt ja eigentlich unterm Radar. Also ich weiß gar nicht, wie du überhaupt auf diesen Artikel gekommen bist. Ich glaube, das war in einer Krefelder Zeitung. Also ja. Und aber die Studie geht ja total unter. Und aber das Thema ist hoch akut und auch hoch aktuell.
Ja, ich habe ja immer große Freude an Themen, die irgendwo so mal aufblitzen und
so ein Darknet, so Themen aus dem Darknet.
Themen aus dem Darknet, genau.
Wir verweisen aber auf unsere letzte Folge.
Richtig,
da kam das Darknet auch vor.
Genau. Man könnte jetzt natürlich auch genauso gut sagen, Klimaerwärmung, ne? Ist auch sowas, was total unterm Radar fliegt. Erstaunlicherweise. Also wir haben das ganze Thema jetzt irgendwie mehr einfach mal auf die Seite geschoben, existiert irgendwie gar nicht mehr so richtig groß. Weiß gar nicht mehr, wie viel.
Aber auch da, letztendlich ist ja vieles, was wir mitbekommen, ja auch irgendwo edukativ, ne? Wenn jetzt aktuell geht ja die Klimakonferenz zu Ende. Ja, und wie sagt man immer so schön, die meisten Klassensprecher ihrer Nation haben an dieser Klimakonferenz nicht teilgenommen. Und da denke ich mir auch, okay, ich bin ein einfacher Mann. Und da denke ich mir, ja gut, aber der ist nicht da, der ist nicht da, der ist nicht da und der ist nicht da. Ja, das scheint gar nicht so wichtig zu sein. Also, scheint es gar kein Problem zu geben.
Ja. Ne? Ja, oder vielleicht gibt es das auch gar nicht. Vielleicht ist das alles nur aufgebauschter Mist. Und
ja.
Ne, da sind wir wieder bei der Weltverschwörungstheorie Nummer 2, 3, 4, 5, viele, keine Ahnung. Nein, aber es ist wirklich so, wie du gesagt hast, es ist eine Studie, die nicht so wirklich viele interessiert hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Studie auch angeboten wurde, um es mal so zu sagen, Medien auch angeboten wurde. Und man da vielleicht auch achselzuckend da stand und sagte, naja, gut, und jetzt? Also wissen wir es halt, aber was soll man da jetzt mit machen? Und es gibt jeden Tag irgendwelche Studien. Sollen wir das jetzt irgendwie, sollen wir jeden Tag über Studien schreiben? Was bringt uns das? Kann ich bis zum gewissen Punkt verstehen, aber auch bei vielen Themen einfach gar nicht verstehen, weil es geht jetzt hier nicht irgendwie um stumpf irgendwie eine PR für irgendein Produkt oder was auch immer, sondern hier geht es um Einsamkeit von einer Zielgruppe, von einer großen Zielgruppe. Und es geht auch darum, dass diese Zielgruppe irgendwann auch in unserer Gesellschaft eine immer größere Relevanz haben wird, jetzt schon hat. Und natürlich uns auch irgendwas mit auf den Weg geben will und sie auch ein Päckchen mit sich rumzutragen hat. Und ich bin komplett bei dir, dass der Ursprung dieser Zielgruppe bestimmt, also nochmal, die Studie geht ja weit zurück, aber wir können sehen, dass in ganz vielen Studien zu verschiedenen Themen diese Corona-Zeit für einen Peak gesorgt hat, den es so nie gegeben hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach auch maßgeblich daran beteiligt war, dieses Virus, dass wir mit solchen Phänomenen auch leben müssen. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich nach einigen Monaten Corona mit meinem Vater telefoniert habe und er sagte, was das Schlimmste für mich ist, diese Einsamkeit. Ich sehe niemanden mehr, ich sehe meine Freunde nicht. Wenn ich mit dem Hund rausgehe, sehe ich niemanden, weil einfach sich niemand mehr traut, rauszugehen. Und so weiter und so fort. Wir können uns nicht sehen. Da haben sich ja aberwitzige Szenen abgespielt, wo sich Familien Monate, wenn nicht gar jahrelang nicht gesehen haben. Und deshalb wundert es mich auch nicht, dass in einer Generation, die dann gerade rangewachsen ist, dass dieses Gefühl der Einsamkeit, naja, in der DNA verhaftet ist, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten, aber zumindest mal einfach in der Erziehung oder in der Entwicklung voll eingeschlagen hat. Und deshalb wundert mich dieses Gefühl der Einsamkeit auch nicht. Für mich stellt sich immer, wie du weißt, ja auch die Frage, was fangen wir damit an? Was tun wir damit? Also natürlich kann man sagen, das ist ein Warnsignal. Natürlich können wir sagen, das ist Alarmstufe Rot. Aber für mich viel wichtiger ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass sich Menschen einsam fühlen? Wie gehen wir damit um, dass es junge Menschen sind, die trotzdem, aber du hast es völlig richtig gesagt, sozialisiert wurden, mit Zoom, Teams, was auch immer, keine Ahnung, die konfrontiert wurden mit einem Homeoffice. Also man kann sich natürlich schon die Frage stellen, macht Zoom glücklicher? Macht das Homeoffice glücklicher, wenn es um Einsamkeit geht? Ich bin safe davon überzeugt, dass das nicht glücklicher macht. Und wir haben auch Verhaltensweisen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja auch selbstständig und Arbeitgeber. Aber ich habe Verhaltensweisen immer mal wieder auf dem Tisch, wo ich dir safe sagen kann, das ist die Folge natürlich von den Auswirkungen des Viruses, wie wir da gesellschaftlich gelitten haben und der Einsamkeit, die da sehr zum Tragen kam. Und das hat was mit Menschen gemacht. Deshalb sind viele Menschen wahrscheinlich auch ermattet oder ermüdet und haben sich in eine Richtung entwickelt, in die sie niemals eingebogen wären, in die Richtung, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Also ich glaube, diese Nachwirkungen, die werden jetzt mehr und mehr erst sichtbar. Und damit müssen wir erstmal dealen. Damit müssen wir erstmal umgehen. Ich finde es nicht so einfach.
Nein, einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber solange es keine zumindest breite Plattform hat, ist es auch weiterhin ein sehr schwieriges Thema, weil ich sagte ja vorhin, die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Vor allen Dingen sprechen sie die Sprache, dass es eben nicht eine Randnotiz einfach nur ist, sondern eine wirklich große Kohorte, wenn man es hochrechnet. Und damit müssen wir dealen. Also es ist eigentlich fast etwas, was normalerweise jetzt werden wir demnächst, so wie es aussieht, Neuwahlen haben. Und eigentlich muss sowas fast auf die Agenda. Also hört sich jetzt ein bisschen überspitzt an, ne? Weil viele sagen, ja, wir haben noch ganz andere Themen. Ja, haben wir. Aber das ist ein Thema, was, wie man so schön sagt, uns direkt betrifft, direkt beschäftigt. Und zwar in dem Fall auch dann wirklich Deutschland. Wir brauchen uns nicht über von mir aus. Also ich fände es schon spannend, mal die Pandemiezeit noch mal so ein bisschen aufgedröselt zu besprechen. Aber wir brauchen uns über die Pandemiezeit nicht mehr unterhalten. Wir brauchen uns meiner Meinung nach auch keine Gedanken über den Nahostkonflikt machen. Wir brauchen uns auch keine Gedanken über Ukraine-Russland machen, weil wir dort, ich möchte es mal folgendermaßen formulieren, nicht alle Informationen zur Verfügung haben, um uns darüber Gedanken zu machen, die wirklich verändernd sind. Ich werde das gleich kurz erklären, was ich damit meine. Wenn wir aber hier eine Studie haben aus dem direkten Leben unserer Mitmenschen, mitunter sogar unserer Kinder, also da werden ja Eltern dabei sein, die wissen, dass ihr Kind an dieser Studie teilgenommen
hat. Na klar.
So, heißt, das ist ein reales Problem. Das ist ein reales Problem. So, jetzt, du hast vorhin den Begriff genannt, der natürlich seit der Pandemiezeit richtig en vogue ist, nämlich das Thema der Verschwörungstheorien. Und ich möchte auch gar nicht in diesen Bereich eintauchen. Ich fände es schon spannend, aber mal darüber eigentlich eine Folge zu machen. Weil ich finde, den Begriff, der ist so negativ assoziiert und zeigt aber in der Vergangenheit so viele Aspekte und Fakten, die als Verschwörungstheorien gekennzeichnet wurden, die aber später real waren, Fakten waren. Und bis heute interessiert das gefühlt keine Sau. Und keiner entschuldigt sich dafür. Du hast vorhin zum Beispiel, das war nicht vorhin, in der letzten Folge war das doch. Da hast du ganz kurz das Thema mit Corona und den Ärzten angesprochen. Korrekt? Ja. Da war
genau,
ganz kurz,
genau.
Ja, da war ein ganz, genau. Ganz kurzer Aspekt. Und diese Kollegen, die damals sich nicht verschwörerisch geäußert haben, sondern einfach nur fachlich kritisch, die wurden so diffamiert, so an den Pranger gestellt, dass sich heute oder auch letztes Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr keiner bei diesen Menschen entschuldigen wird. Sondern die stehen da. Die stehen quasi im Napf. Und ich habe vorhin gesagt, uns fehlen Informationen über Dinge, über die wir uns aber die meisten Gedanken machen. Nehmen wir wieder ein aktuelles Beispiel, Thema Ukraine-Russland. Wenn man dieses Thema vor Augen hat und sich beispielsweise die potenzielle Nominierung des Kabinetts von Donald Trump anschaut. In Deutschland wurde das sofort das Kabinett des Horrors genannt oder Horrorkabinett. Da sind zwei Politiker drin, die gemeinhin als Verschwörungstheoretiker gelten. Der eine ist Robert Kennedy Jr., der sich damals in der Pandemie als einer der größten Kritiker herausgestellt hat, der jetzt Gesundheitsminister werden soll. Und die zweite, die kennt gar keine Sau, ist, ich glaube, Tulsi Gabbard heißt die Dame, ehemalige Demokratin, die jetzt interne Sicherheitschefin werden soll. Diese Frau behauptet bis heute, dass die NATO und die USA am Ukraine-Krieg oder für den Ukraine-Krieg verantwortlich sind. Diese Frau wird nicht an den Pfahl genagelt. Diese Frau kommt in eine der höchsten Positionen in der wahrscheinlich aktuellen, ab Januar, amerikanischen Regierung. Und wir sitzen aber da als einfache Menschen und machen uns Gedanken über Dinge, über wo wir definitiv nicht alle Informationen haben. Und zwar mehr Gedanken als über Dinge, wo wir definitiv viele Informationen haben. Beispiel diese Studie. Beispiel die Zahlen, die seit der Corona-Pandemie im Bereich psychische Erkrankungen massiv gepiekt haben.
Ja.
Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und nicht Ukraine, Russland, Nahostkonflikt. Weil das entzieht sich unserer Informationen, warum diese Konflikte Ukraine, Russland seit über 1000 Tagen aufrechterhalten werden. Welche Interessen da verfolgt werden, das entzieht sich unserer Information. Wenn man sich ein bisschen bemühen würde und würde mal die ein oder andere Regierungsseite ganz offiziell, ich habe ja schon mal gesagt, wir werden von den Regierungen nicht belogen. Wir werden nicht verarscht, weil wir alle Informationen zur Verfügung haben. Wir nutzen sie aber nicht. Wir gehen nicht in die bundesregierung.de-Seite und schauen uns an, was die Ukraine für Bodenschätze hat. Und dass man diese Bodenschätze ja nicht an die Amerikaner und an die Russen verfüttern sollte. Anderes Thema. Anderes Thema möchte ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Und solange wir aber nicht diese Informationen haben, sollten wir uns nicht so großen Kopf darum machen. Wir sollten uns aber einen großen Kopf um unsere Kinder und Jugendlichen machen. Weil die haben ein Problem. Nachweislich.
Ja, total guter Punkt. Und ich glaube auch, dass das, was du jetzt alles angesprochen hast, hängt ja dann schon auch mit dieser Situation zusammen. Und das hat auch damit zu tun, logischerweise, dass all das auf diese Zielgruppe nun mal einfach auch gewirkt hat und es immer noch tut. Und die Frage ist auch, wie geht man damit um? Also jede Generation hat, glaube ich, ihre Painpoints, jede Generation hat auch ihr Päckchen, das es zu tragen hat. Das war bei dir so, das war bei mir so, das wird bei unseren Eltern genauso gewesen sein. Es ist bei noch jüngeren Generationen jetzt auch so. Und teilweise ist es auch überlappend, muss man auch sehen. Also das ist also quasi die Stressoren sind halt einfach auch also für eine neue Generation oder für die nächste jugendliche Generation, die jetzt am Start ist, die haben so den Anfang vielleicht mitgekriegt der Ukraine oder vielleicht noch gar nicht so richtig registriert. Jetzt kriegen sie es aber voll mit. Also das heißt, es gibt genau diese überlappenden Themen. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch wieder, wenn die Zahlen so extrem sind, dann muss uns was einfallen. Dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass das Thema Einsamkeit, das kann nicht sein. Also wir haben vor einigen Jahren noch davon gesprochen, dass wir uns mehr um unsere Angehörige kümmern müssen. Dass eben diese Alters, nicht nur Armut, sondern auch Einsamkeit eingedämmt werden muss. Weil Menschen, die so viel geleistet haben, die auch Väter und Mütter gewesen sind, die sich für unsere Gesellschaft auch ein Stück weit den Arsch aufgerissen haben und so weiter, da kann es nicht sein, dass Menschen da einsam sind. Und gelöst haben wir dieses Problem nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, gut, okay, also wer löst denn dieses Problem? Ja, wir lösen das Problem. Es ist nicht die Politik, die das löst. Die Sehnsucht ist groß, dass Politik solche Sachen einfach die großen Themen löst. Aber wird keine Partei und keine Regierung die elementaren Dinge lösen können. So ist das nicht. Sondern das sind wir, wie wir damit umgehen. Und nochmal beim Thema Einsamkeit von älteren Menschen. Und ich meine da eben noch nicht mal die 85, 90 sind. Das ist schon ein Riesenproblem. Und jetzt kommen aber auch noch die Jugendlichen mit dazu. Und deshalb heißt diese Episode auch heute Alarmstufe Rot. Weil ich glaube, wenn jetzt einfach noch mehr Zielgruppen in den Bereich kommen der Einsamkeit, dann, glaube ich, haben wir wirklich ein massives Problem. Und da reicht es dann im Fall der Jugendlichen nicht, dass die Eltern da sind, sondern wenn sich das weiter so entwickelt und das Thema Einsamkeit ein immer größeres wird, dann müssen wir uns schon irgendwann fragen, okay, also wenn das so ist, was machen wir denn dagegen? Werden wir jetzt in diesem Podcast wahrscheinlich auch nicht lösen, aber ich finde, zumindest zu sensibilisieren oder zu sensibilisiert zu haben, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Und du hast völlig recht, diese Studie ist eben nicht riesengroß als Titel beim Spiegel irgendwo gewesen. Es ist nicht irgendwo. Und das finde ich krass. Ich finde es krass, weil das ist natürlich wahrscheinlich auch kein Thema, das Millionen Hefte mehr verkauft. Aber es gehört damit dazu, dass wir darüber sprechen und dass auch Medien das Wollen nehmen. Und das ist eben nicht nur, Entschuldigung, der Kollegen der Krefelder Zeitung. Wenigstens habt ihr es gemacht und vielleicht der eine oder andere auch. Aber wir brauchen da halt einfach auch mehr Sichtbarkeit für. Und deshalb war es mir auch ein Anliegen, dass wir das mit in diesen Podcast nehmen und diese Zahlen einfach mal, wenn auch nicht jetzt irgendwie, dass wir jetzt hier die Studie in allen Tiefen zitieren, aber zumindest das Thema nochmal mit auf die Reise nehmen. Deshalb danke ich dir sehr für heute und für ein jugendliches Thema. Und wir kümmern uns auch weiterhin um die mentale Gesundheit, nicht nur von Jugendlichen, sondern in der nächsten Folge auch wieder vielleicht mal um das ein oder andere Thema. Aber gut, dass du es angerissen hast. Vielleicht kümmern wir uns mal um die Ära Corona und was da so gewesen ist und wie differenziert das Ganze war. Und ja, ich habe die Ärzte angesprochen. Wissenschaftler gehören da aber auch mit dazu, die auch eine deutliche Sprache gesprochen haben, aber vernichtend klein gehalten wurden. Ich bin sehr gespannt, was es da so alles zu erzählen gibt und danke dir sehr nochmal für heute und freue mich auf nächsten Freitag.
Ich danke dir, mein Lieber. War ein wunderbares Thema und eine wunderbare Woche, schönes Wochenende.
Dito.
Und nächste Woche sind wir wieder am Start.
Mit einem richtig dicken, fetten Stück Dubai-Brezel.
100%. 100%.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.